Herr Metz, Sie haben über knapp 300 Jahre Orgelbau im Banat referiert, aber es ist sozusagen 11:45. Mit welchen Problemen werden die Banater Orgeln in diesen Tagen konfrontiert?
Ja, wir haben eigentlich die gleichen Probleme, die auch unsere deutschen Landsleute in Siebenbürgen haben, in den evangelischen und katholischen Kirchen Siebenbürgens, speziell in all den Gemeinden, in denen die deutschsprachige Bevölkerung größtenteils ausgewandert ist. Das ist ja kein Geheimnis und so. Das Gleiche ist in Banat passiert, wie auch in Siebenbürgen, dass der Großteil der ehemals deutschsprachigen Gemeinschaften oder Dörfer fast aufgelöst sind. Es sind zwar die Häuser geblieben, die Kirchen, und in den meisten Kirchen befinden sich auch Orgeln. Natürlich nicht alle Orgeln haben jetzt einen historischen Wert, aber all diese Orgeln wurden ja von den entsprechenden Gemeinden, von den Gläubigen dieser Gemeinschaften, evangelisch oder katholisch oder reformiert, finanziert. Und das waren oft nicht kleine Summen. Also man hat wirklich tief müssen in die Tasche greifen, um sein Orgelwerk zu finanzieren. Jetzt das Problem haben wir, es handelt sich eigentlich um einen Teufelskreis. Sagen wir die Orgel in Körpinisch, in Gertjanosch, im Banat, auf der Banater Heide. Hier hat es hereingeregnet. Es war ein Sturm, das Dach hat sich teilweise abgedeckt, hat hereingeregnet. Die Kirchen werden ja kaum benutzt mehr. Ein Glück ist es eigentlich, wenn die Kirche an eine andere Glaubensgemeinschaft übergeben wurde für eine gewisse Zeit, dass sie sie weiter benutzen, aber die Renovierungsarbeiten müssen die Besitzer machen. Also das heißt, die jeweilige katholische Pfarrgemeinde, also sage die Diözese Temeswar. Wir haben das Problem, was machen wir mit diesen vielen? Wir haben doch relativ viele historische Orgeln im Banat. Nicht so viele und nicht so alte wie in Siebenbürgen, ist das ja historisch bedingt. Aber trotzdem haben wir viele Instrumente, die man retten müsste. Das Problem ist aber, oft sind die jeweiligen Kirchen gar nicht renoviert. Das heißt, man kann ja nicht die Orgel picobello renovieren und es regnet herein oder das Kirchendach ist nicht dicht oder es gibt Mäuse in der Kirche oder was auch immer. Also das Ambiente stimmt nicht überall. Außerdem, für wen sollen die Orgeln renoviert werden? Man darf ja nicht vergessen, die neue Bevölkerung, die jetzt in all diesen Dörfern wohnen, also die aus der Moldau oder aus Ruthenien eingezogen ist in die Häuser der Schwaben oder so, ja mit dieser Kultur ja nicht bekannt wurde, nicht? Die kommen aus anderem Kulturkreis und so. Und deshalb ist es sehr schwer in vielen Fällen über den Wert dieser Kirche und dieser entsprechenden Orgeln darauf hinzuweisen. Es ist sehr schwer und nicht zuletzt, das kostet ja was. Wir haben ja, in Rumänien gibt es ja in Siebenbürgen einige gute, recht junge Orgelrenovierungsinstitutionen und Firmen und Orgelbauer, die sich auskennen würden. Aber dann ist auf der anderen Seite die Finanzierung. Das ist eigentlich ein relativ teures Unternehmen, eine Orgel zu renovieren. Man hat in Siebenbürgen einige dieser historischen wertvollen Orgeln eigentlich gerettet, indem man sie in größere Kirchen gebracht hat, in Städte wie Hermannstadt oder Kronstadt oder selbst nach Bukarest in die evangelische Kirche. Also Kirchen, die weiterhin regelmäßig benutzt werden, denen auch Konzerte stattfinden und in denen noch Platz wäre für ein zweites, ein drittes oder sogar ein viertes Orgelwerk aus einer Banater Kirche. Natürlich, als Orgelsachverständiger tut einem das Herz weh, wie man sieht, wenn eine historische Orgel, die für eine entsprechende Kirche erbaut wurde, für die entsprechende Akustik, bezahlt von der entsprechenden Gemeinschaft, wenn man deren Orgel jetzt herausreißt, und nachdem es war, in die Domkirche und in die Elisabethstädter Kirche bringt und so weiter. Ich weiß, das tut weh, aber es gibt eigentlich keine andere Lösung. Eine Lösung wäre noch, diese Ortschaften, die wichtigsten Ortschaften, in denen es Gedenkstätten gibt, wie in Guttenbrunn, wie in Lenauheim, wie in Hatzfeld, dass man diese Gedenkstätten in ein touristisches Konzept einbettet und darin auch die historisch wertvollen Orgeln zum Beispiel nennt und dass man solche Reisen auch anbietet. Ich habe das in den 90er Jahren öfter gemacht im Rahmen der internationalen Temeswarer Orgelmusiktage. dass ich dann mit einer Gruppe von 15, 20, 25, meist jüngeren Leute, mit einem Bus dann von in der Früh bis am Abend herumgefahren bin, von einer historischen Orgel zur anderen. Die waren fasziniert, die jungen Leute, weil man so etwas ja eigentlich kaum zu Gesicht bekommt oder zu Gehör bekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas selbst für die Temeswarer Einwohner, die Interesse für Kultur und Musik haben, interessant wäre, an einem Sonntagnachmittag zum Beispiel so eine Reise, eine Orgelfahrt sozusagen zu organisieren. Man macht das in Deutschland sehr oft und man macht das schon die ganze Zeit, also dass ein Orgelbauverein oder wie auch immer eine Kirchengemeinde eine Orgelfahrt macht, in eine bestimmte Nachbarschaft oder irgendwie verbunden, vielleicht mit einer Einkehr oder mit einer Diskussion am Abend oder so. Also das fehlt mir noch hier. Irgendwie ist es kein Thema, also es ist kein Problem für die Intellektuellen, sowohl aus dem entsprechenden Ort, es ist ja eine Lehrerschaft, es sind doch Lehrer, es ist das Bürgermeisteramt, man nimmt ja an, dass die doch irgendwie ein Interesse hätten für ihre Kulturgüter, deren es ja wirklich nicht so viele gibt in einem Dorf, nicht? Also das Problem müsste wirklich von oben und von unten angegangen werden. Und wie gesagt, die Medien spielen da auch eine Rolle. Also man müsste auch dementsprechend versuchen, diese Kulturstätten oder Kultstätten auch bekannt zu machen, nicht? Ich habe in den 90er Jahren zum Beispiel eine mehrteilige Dokumentation gedreht mit dem Bukarester Fernsehen, damals mit der Sendung in deutscher Sprache. Und wir haben damals wirklich, ich meine, 10 oder 15 Dokumentarfilme gedreht. Leider sind 5 verloren gegangen, meine ich. Aber man hat sie auch regelmäßig gezeigt im Fernsehen. Und ich weiß, es haben sich viele Leute bei mir gemeldet und sich bedankt oder mit irgendwelchen Ideen gekommen, wie man was machen könnte an diesen Orgeln und so weiter. Aber das war vor 20 Jahren. Und in der Zeit ist in diesem Bereich, sagen wir mal, recht wenig passiert. Und das größte Problem, diese Orgeln werden nicht besser, sondern gerade das Gegenteil. Das sind ja Musikinstrumente, die gespielt werden müssten. Ein Musikinstrument, ob es eine Trompete, eine Flöte, eine Violine, ein Klavier oder eine Orgel ist, muss gespielt werden, sonst geht es ganz kaputt. Deshalb müsste man auch für die Studierenden, für die Studenten, für die Musikinteressierten schon diese Instrumente irgendwie etwas näher bringen.
Meinen Sie, dass das Jahr 2021 für Temeswar Kulturhauptstadt Europas wird? Dass da eine Chance besteht, das Interesse für historische Orgeln, für deren Rettung vielleicht entstehen könnte?
Natürlich, ich habe gestern Abend in meinem Vortrag im Kunstmuseum in Temeswar, im historischen Barocksaal, erklärt, dass wenn man das Augenmerk nur den Scheinwerfer auf Temeswar als Stadt, als Großstadt richtet, Temeswar Kulturhauptstadt Europas 2021, ohne die nähere Umgebung zu beleuchten, die auch dazu beigetragen hat, dass Temeswar das geworden ist, was es heute war oder was es besser gesagt früher war, eine Metropole, das war ja die Mitarbeit der verschiedensten Menschen und Institutionen um Temeswar herum. Man kann sagen, östlich von Lugosch, westlich bis Werschetz oder Weißkirchen, nördlich bis Arad, südlich bis Orawitz und so weiter, die beigetragen haben, die regelmäßig in Temeswar Präsenz zeigten, aus denen Intellektuelle nach Temeswar gezogen sind und hier gewirkt haben als Musiker oder Schauspieler oder wie auch immer. Also da müsste man versuchen, jedenfalls den Blickwinkel auszuweiten und versuchen, all diese Orte, ich habe genannt Lugosch oder Hatzfeld oder selbst im serbischen Banat, in Werschetz oder Weißkirchen, die müsste man einbinden. Nördlich von Temeswar, 40 Kilometer oder 45, liegt Arad. Also jedenfalls müsste man so viel Demut zeigen, all diese Orte einbinden, da hätte Temeswar nur zu gewinnen.
Gibt es konkrete Pläne oder haben Sie Kenntnis davon, um historische Orgeln aus dem Banat durch Versetzung an einem gesicherten Ort zu retten?
Noch nicht. Ich bin ja ständig in Verbindung mit meinen Kollegen von hier, auch mit dem Temeswarer Bistum, auch mit Organisten, auch mit dem Herrn Professor Walter Kindl von hier. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wie gesagt, das ist inwiefern ein Problem. Erstens mal, ich habe schon gesagt, jede Orgel, jede Kirche ist ja von einer bestimmten Gemeinschaft finanziert, auch gefördert worden, vor 200 Jahren, vor 100, vor 300 Jahren, wie auch immer. Aber es gibt ja noch in Deutschland die Heimatortsgemeinschaften, von denen viele, nicht alle, aber viele doch recht viel helfen hier, entweder Erhalt des Friedhofs, Renovierung der Kirche. Ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen ein Benefizkonzert in Stuttgart gegeben, bereits das zweite für den Förderverein der St. Anna, Mutter Anna Kirche in Neu-St. Anna. Also man macht viel, auch für diese Kirchen hier, für in der Heimat, um sie zu erhalten, um sie zu renovieren und so weiter. Vielleicht ist es nicht genug, vielleicht müsste man mehr machen, aber es sind ja die Spendengelder von uns allen, die wir ja auch keine Millionäre sind. Also es staunt mich überhaupt, wie die St. Annerer in Deutschland so viel Geld, wirklich eine große Summe, ich meine über 120.000 Euro zusammengetragen haben, um diese Renovierung zu ermöglichen und so. Also das ist ja kein Klacks und trotzdem versucht man etwas zu machen auf diesem Gebiet. Deshalb sage ich nochmal, es ist ein Fingerspitzengefühl, eine historisch wertvolle Orgel aus einer Kirche, ob es jetzt Lenauheim ist oder Gerd Janosch oder ich weiß nicht welche Gemeinde, welches Dorf jetzt, schwäbisches Dorf in Banat, die Orgel rauszureißen oder rauszunehmen und umzulagern nach Temeswar. Also ich nehme an, da werden zahlreiche Proteste kommen, auch von den Mitgliedern der Heimatortsgemeinschaften, was ich gut verstehen kann. Ich meine, wenn auch jetzt derjenige einmal im Jahr oder einmal in 5 Jahren in sein Heimatdorf kommt und in die Kirche geht und sieht, also jetzt hat man die Orgel da weggeholt schon, also da ist ja gar nichts mehr. Also das denke ich, das würde nicht das Gelbe vom Ei sein, das würde nicht die Lösung sein. Und noch etwas. Wir machen ja dadurch diese ehemals blühenden schwäbischen Dörfer ja noch ärmer. Also ich war zum Beispiel im August vorigen Jahres 2017, bin ich in Kreuzstettel stehen geblieben. Wirklich ein, ich muss sagen, ein relativ verschlafener Ort. Es war große Hitze, wir waren froh, in der guten, kühlen Kirche Einkehr zu halten. Was heißt Einkehr? Einzukehren. Und ein Schmuckstück aus dem 18. Jahrhundert, die historische Orgel, mechanisch erhalten, um 1790 erbaut. Schon wenn man den Kirchenraum betritt, die vielen spätbarocken Statuen und Ornamente und so weiter. Also nicht nur das Spirituelle, was eine Kirche ausstrahlt, vorne ganz groß, in großen bunten Lettern, im Kreuz ist Heil, also die Kirche ist dem Heiligen Kreuz gewidmet, deshalb auch der rumänische Name Crucen, Kreuzstättel. Also neben dem geistlichen, spirituellen findet auch das Materielle, also der Raum als architektonischer Raum, die Orgel als Gehäuse einen bestimmten Wert. Deshalb denke ich, eine Orgel aus diesen Orten zu versetzen, das wäre so viel, dass man den Ort noch ärmer macht.
Erschwerend für den Erhalt von historischen Orgeln ist wohl die Tatsache, dass viele der wertvollsten historischen Orgeln sich in kleinen Ortschaften befinden. Das haben Sie heute im Vortrag erwähnt. Wie kam es zu diesem Phänomen?
Es ist ja so, wir wissen ganz gut, dass unsere schwäbischen Bauern relativ betucht waren, bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie hatten gute Gewinne erzielt mit Landwirtschaft und so. Nicht unnötig, das hat man ja gesagt, also Banat war die Kornkammer Europas mal. Und das hat sich ja widerspiegelt in den großen Bauernwirtschaften, in den großen Kirchen, aber auch in den Orgeln. Das heißt, man hatte oft die Möglichkeit, die Orgeln zu erneuern oder die Kirchen zu erneuern. Wir reißen die alte ab und bauen eine größere. Wir reißen die alte Orgel, man hat ja nicht an den historischen Wert gedacht, nicht? Ab, wir bauen eine moderne, eine pneumatische. Man hat natürlich gedacht, dass die pneumatische ist wertvoller als die alte mechanische. Das ist mir Anfang der 90er Jahre so passiert. In einer katholischen Kirche im südlichen Banater Bergland bin ich auch hereingekommen. Der Messner führt mich zur Orgel. Die Kirche war damals schon nicht mehr benutzt und so. Führt mich zur Orgel, eine große, zweimanualige Dankelorgel. Und hatte gesagt, Herr Messner, leider funktioniert diese Orgel nicht mehr, die wird seit 30 Jahren nicht mehr gespielt. Ob ich ihm könnte eine elektronische Orgel aus Deutschland bringen und die kann ich gleich mitholen. Das hat er vielleicht witzhalber gemeint, aber wenn ich dann, oder nicht ich, wenn jemand hätte das nötige Geld gehabt, diese 1.000, 2.000, 3.000 Mark, vielleicht hätte ich wirklich können dieses mechanische Werk von Anton Dangl mitholen, das hätte vielleicht gar niemand bemerkt oder so, und ihm die elektronische Orgel hinstellen. Was natürlich eine Sünde wäre gewesen, weil so eine elektronische Orgel geht in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren kaputt und die hat ja keinen materiellen Wert oder geistigen Wert. Aber diese historische Dangl-Orgel ist etwas Einmaliges. Und so ist es. Ich sage aus kleinen Kirchen, die wirklich, es gibt solche im Banat, die, man hat es schon teilweise gemacht, wie zum Beispiel die Kirche in Hopsenitz, in Ofsenica. Da hat man die Orgel ja auch ausgebaut, wo wirklich die Kirche von dem Erdbeben beschädigt wurde und so. Was von der Orgel passiert ist, weiß ich nicht. Aber die war jetzt nicht so wertvoll. Aber es gibt einige Kleinorgeln, die einen großen historischen Wert haben, wie zum Beispiel die Orgel in Butin in der slowakischen Kirche, die, meine ich, auch gar nicht mehr benutzt wird, weil die alten Orgeln haben ja gar kein elektrisches Gebläse mehr. Und deshalb, man kann schwer drauf spielen heutzutage, sie sind ständig verstimmt. Und so. Also es ist viel einfacher in einer kleinen Kirchlein, wo jeden Sonntag ein einziger Gottesdienst stattfindet, mit einem Harmonium oder mit einer digitalen Orgel. Es gibt heutzutage auch schon gute digitale Orgeln oder E-Pianos, den Gesang der Gläubigen zu begleiten. Das würde eigentlich reichen, anstelle an einer alten, kaputten, historischen Orgel versuchen, die quietscht und keucht dann aus allen Ecken, überhaupt den Gesang zu begleiten. Also das könnt ihr mir vorstellen, so kleine Orgelwerke mal versuchsweise aus Gemeinden wirklich, wo es vielleicht das Interesse der HOG in Deutschland auch nicht mal besteht, dass unbedingt das Instrument erhalten wird und die Kirche in Gefahr ist, dass die Decke einstürzt oder das reinregnet oder so. Also das müsste man sich wirklich überlegen, weil Platz wäre in den großen Kirchen Temeswars oder wo auch immer genug. Oder auch in, es gibt einige Gemeinden, die große Kirchen haben, wo Platz wäre, Kirchen, die noch benutzt werden, wo Platz wäre, um diese Instrumente unterzubringen.
Es sieht also so aus, als würde es keine Universallösung geben, sondern ein Komplex von kleinen Lösungen, die ineinander greifen. Sie haben erwähnt, dass eine dieser Lösungen zum Beispiel wäre, Kirchen anderen Konfessionen zu überlassen, Kirchen, die sonst von der katholischen Gemeinde nicht mehr benutzt werden, weil es keine katholische Gemeinde mehr gibt. Und Sie haben so ein Beispiel genannt, wo eine Kirche der griechisch-katholischen Gemeinde überlassen wurde. Das Problem, das sich hier vermutlich stellt, ist, dass die Mehrheitsbevölkerung mittlerweile im Banat orthodox ist und in der orthodoxen Kirche keine Orgel gespielt wird.
Ja, also keinesfalls, also in den meisten griechisch-katholischen Kirchen wird die Orgel ja auch nicht benutzt, gell? Entweder ist sie nicht mehr spielbar oder singen sie nur a cappella. Und in den orthodoxen Kirchen wird ja kein Instrument zur Ehre Gottes, darf ja kein Instrument erklingen. Also nur der menschliche Gesang darf da angestimmt werden. Insofern haben Sie recht. Also es ist etwas Spezifisches der abendländischen Kirche, der katholischen und evangelischen Kirche, wie auch in den Synagogen, liberalen Synagogen des Banats, in denen Orgeln stehen. Ja, also da ist das gleiche Problem. Da muss man schauen, ob man diese Orgel dort stehen lassen muss, stehen lassen soll, oder ob man sie abbaut und irgendwo in die Stadt bringt.
Wir haben über knapp 300 Jahre Banater Orgelbau gesprochen, wobei, wenn wir jetzt Banat sagen, meinen wir selbstverständlich die, die hier geboren und gelebt haben, aber solche, die anderswo geboren und das Handwerk erlernt haben und dann in Temeswar oder Banat generell tätig waren, wann oder bis wann wurden im Banat Orgeln gebaut?
Also es wurden bis zum Zweiten Weltkrieg Orgeln gebaut. Also 1939 wurde, meine ich, die letzte Orgel für die Elisabethstädter Kirche erbaut durch die Firma Wegenstein. Dann eigentlich nichts mehr. Zwei Schüler von Wegenstein haben noch ein paar kleine Orgeln gebaut, aber ich meinte, es war eher Ende der 30er Jahre und so, also nicht mehr während dem Krieg. Die Firma selbst hat nachher noch einige Harmoniums gebaut, aber nur noch einige Monate oder so und das war auch alles. Also ja, und das ist das Interessante. Jeder Nachteil hat auch seinen Vorteil. Also das heißt, in der Zeit des Kommunismus konnten ja keine neuen Orgeln erbaut werden. Das heißt, die alten historischen Orgeln blieben uns erhalten, mehr schlecht als recht. Also in Deutschland zum Beispiel hat man viele alte Orgeln noch in den 60er, 70er Jahren, als man noch keinen Sinn so hatte für den Historismus. Die wurden ganz einfach mit neuen Orgeln ersetzt und neue gebaut und Punkt. Den alten Lederschinken, pneumatische Orgeln gibt es in Deutschland fast gar nicht mehr. Also man kann sagen, auch die pneumatischen Orgeln, Wegenstein-Orgeln in Banat, haben schon fast alle historischen Wert. Man muss jetzt schauen, von welchem Typ gibt es mehrere. Also da kann man ruhig eine ersetzen oder wie auch immer oder in die Stadt bringen. Aber dadurch, weil ja nichts mehr nach 1945 erbaut wurde, kann man sagen, dass die meisten dieser Instrumente haben historischen Wert.
Sie haben uns heute gesagt, dass Banater Orgeln nicht nur in Banat stehen. Wo stehen überall Banater Orgeln?
Also das ist ja das Typische bei den Banater Orgelbauern aus Temeswar, aus Arad gewesen, dass sie über die Landesgrenzen oder die Regionsgrenzen hinaus Orgeln erbaut haben. Das sehe ich in Siebenbürgen nicht ganz so. Also hat man sich mehr auf Siebenbürgen selbst konzentriert. Die Banater Orgelbauer haben ihre Orgeln heute in der Slowakei stehen, in Bosnien stehen, in Serbien, in Ungarn so und so. In Rumänien habe ich ja erwähnt. Dabei muss man sagen, sehr viele Orgeln, Banater Orgelbauern befinden sich in Siebenbürgen oder auch historische alte Orgeln, die von der Firma Wegenstein umgebaut wurden in Siebenbürgen, in der Gegend von Satmar, Großwardein. In Bukarest gibt es 4, 5 Wegenstein-Orgeln. Dann hat man in Rustschuk in Bulgarien Banater Orgelbau, da hat man in Odessa, in der Ukraine und so. Vermutlich auch in Richtung Czernowitz habe ich erfahren von der Familie Wegenstein, dass ihr Vater Richard Wegenstein auch mal in Czernowitz war und auch dort ein Instrument erbaut hat. Also das Register sämtlicher Wegenstein-Orgeln oder Banater Orgelbauer ist noch nicht hundertprozentig erschlossen, aber wir haben schon Kenntnisse von sehr vielen Instrumenten im Ausland. Ich bin ja in Verbindung mit sehr vielen Organologen, Organisten und Musikwissenschaftlern, die mir die Daten liefern aus dem Ausland, wo ich bisher noch nicht Zugang hatte oder keine Zeit hatte, hinzufahren. Und es ist eine Faszination, wenn man dann die Möglichkeit hat, in einer Kirche in der Slowakei zu sitzen, an einer Wegenstein-Orgel am Spieltisch und vor dir, vor den Händen prangt das schöne bunte Firmenschild von Wegenstein, Karl Lipot Wegenstein Temeswarot, in ungarischer Sprache, aus Temeswar, nicht? Das ist schon eine Ehre, man fühlt sich ja schon als nicht der Nabel der Welt, als schau mal her, es wurde doch etwas geleistet in Temeswar.
Sie beschäftigen sich ja auch nicht seit kurzem mit dem Thema, sondern mittlerweile schon seit 40 Jahren. Ihre Arbeit soll gebündelt in einem Buch erscheinen. Wann können wir damit rechnen?
Die ersten Orgelfahrten habe ich mit meinem russischen Fahrrad, Ukrainer meine ich, hieß es, 1973 gemacht, in die Gegend von Lugosch, also Ebendorf, Wetschehausen, Darowa und so weiter. Nachher als Student habe ich eigentlich, als ich begonnen habe, mich mit Bach zu beschäftigen und Albert Schweitzer lesen, zurück zur alten Musik, zurück zu Bach, über historische Orgeln in Deutschland, in der DDR damals die Silbermann-Orgeln, die man eigentlich als Nationalheiligtum gepflegt hat, in Siebenbürgen die Orgeln, die man eigentlich mehr gekannt hat als im Banat. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, also das gibt's doch nicht, dass wir im Banat nicht auch historisch wertvolle Orgeln haben. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, ab 1980 dann mit Herrn Walter Konschitzke, der damals als Redakteur, Journalist an der Bukarester Tageszeitung Neue Weg beschäftigt war, mit ihm herumzureisen von Kirche zu Kirche, vom Pfarrhaus zu Pfarrhaus. Weil das Problem war damals, das ist ja heute fast nicht glaubbar, junge Menschen glauben das nicht, war es schwer, in einen Ort zu kommen und Kirchen zu fotografieren. Mir ist das paar Mal passiert, als ich hereingereist bin, 1980, 81. Da bin ich im Dorf angekommen. Die Kirche befindet sich am meisten mitten im Dorf. Da habe ich die ersten Fotos gemacht. Auf einmal war hinter mir schon der Milizmann gestanden, hat Personalausweis verlangt, was ich im Dorf suche, von wo ich komme, wer ich bin, wieso ich fotografiere und so weiter. Und da habe ich Glück gehabt, Herr Walter Konschitzki hat dann seinen Presseausweis zeigen können und dann hat er dem Milizmann, dem guten Mann mitgeteilt, wir fotografieren die LPGs und die Schweine und die Kühe aus dem Dorf oder wie auch immer und sind dann aber natürlich in die Kirche rein und haben dann die Kirchen von innen fotografiert. Also es war ein Glück, weil viele dieser Orgeln heute nicht mehr funktionieren oder vieles nicht mehr auffindbar. Und wir haben damals ja auch viele Hintergründe von dem damaligen Pfarrer erfahren können, nicht? Damals waren noch mehrere Pfarrer als jetzt. Die haben sich also auch auseinandergesetzt mit der Geschichte ihrer Kirche und konnten sehr viele Details noch erzählen, wie die Orgel entstanden ist und wann und wer da gespielt hat und eins und das andere. Ja, und das Ganze hat sich dann, diese Arbeit hat sich dann gefestigt sozusagen. Und es ist nämlich so, umso mehr man sich vielleicht von der Heimat entfernt, umso faszinierender, verklärter erscheint einem das Ganze. Und so ist es mir gegangen. Vielleicht seitdem ich jetzt in Deutschland bin, habe ich eine andere Sichtweise vielleicht auf diese Dinge aus der Ferne. Sieht man vielleicht das Wichtige eher und das Unwichtige vielleicht vergisst man oder so. Und so ging es auch mir. Es ist eine enorme Arbeit, man muss sich vorstellen, nur im rumänischen Banat gibt es in katholischen, evangelischen, reformierten Kirchen, in Synagogen etwa 250 Instrumente. Dazu kommt der serbische Banat mit etwa 120 Instrumente, da ist das ungarische Banat, da ist noch die Story von jeder Orgel, die Geschichte, Beschreibung der Orgel, außerdem Bilddokumentationen. Ich habe das Ganze fast fertig. Das muss jetzt nur in Form gebracht werden, dass das Buch eine Einheit bekommt und dass das als wichtiges Dokument, ich hoffe, spätestens Ende des Jahres, dass alles fix und fertig ist.
Okay, dann haben wir Sie hiermit festgenagelt. Vielen Dank für das Gespräch.